war das mal so die dramatischste, traumatischste Erfahrung mit einem weißen Dackel, der in meiner Nachbarschaft wohnte. Und ich musste immer an diesem Haus vorbeifahren. Und das war relativ harmlos im Gegensatz zu dem, was Daniel mitmachen musste. Um den soll es heute nämlich gehen. Daniel, der mit Löwen konfrontiert wurde. Und da geht es um eine Konfrontation, die man eigentlich nicht dauerhaft überstehen kann. Wenn wir uns mal in diese Situation hineinversetzen, Daniel wird in eine Löwengrube hineingeworfen. Und vorher musste er die Entscheidung treffen, bete ich weiter meinen Gott an oder lasse ich es sein? Ich muss ja nur 30 Tage durchhalten. Das war nämlich das Problem. Ein Gesetz war erlassen worden, dass man 30 Tage nur den König anbeten darf. Man hätte ja mal eine kurze Pause machen können. Daniel sagt, nein. In mir lebt etwas, das ist noch größer als die Angst vor diesen Löwen. Das ist stärker als die Angst vor diesen Löwen. Und darum geht es heute in der Predigt. Wir sind ja in der Predigtreihe Daniel, standhaft in Herausforderungen mit diesem Bild von einem Leuchtturm, der in stürmischer See Halt und Sicherheit gibt, Orientierung gibt. Und so war Daniel auch. Ein Mensch, der als junger Mann nach Babylon verschleppt worden war, gemeinsam mit seinem ganzen Volk. Der Feind hat versucht, ihn und seine Altersgenossen zu assimilieren, also in die Kultur und Gesellschaft hineingezogen zu werden, auch das alles so aufzunehmen, was dort so gang und gäbe ist. Aber Daniel und seine Freunde haben gesagt, nein, wir sind zwar treu hier, aber wir werden nicht unseren Glauben verleugnen. Er hat die Schriften dort gelernt und das war eine Multikulti-Kultur in Babylon damals. Und wenn man eine andere Meinung hat als die des Königs, kann das tödlich enden. Das war die Situation. Und Daniel und seine Freunde, die haben eine Haltung kultiviert, die in der Kirchengeschichte immer wieder auch Vorbild war. Wo Menschen die Kraft des Glaubens in sich gespürt haben, gesagt, hier muss ich standhaft sein, hier muss ich dagegen halten, hier muss ich sagen, nein, um meiner Überzeugung willen. Ich habe Martin Luther zitiert vor einigen Wochen, der gesagt hat, nein, das mache ich nicht mehr mit. Oder wir denken vielleicht an Bonhoeffer, der gesagt hat, in einer Zeit, wo das nationalsozialistische Regime die Macht übernommen hat, er schon vorausgesehen hat, was da passieren könnte, er hat gesagt, manchmal reicht es nicht, dass man nur die Opfer verbindet. Manchmal muss man sich auch dem Rat in die Speichen werfen. Und später hat er diese Haltung, viele Jahre später, mit seinem Leben bezahlt. Und heute diese ganz bekannte Geschichte, Daniel in der Löwengrube, furchtlos leben. Wahrscheinlich die bekannteste Geschichte im Alten Testament, die jedes Kind in der Kinderkirche hier und da schon gehört hat. Daniel hatte zu diesem Zeitpunkt schon viele Krisen überstanden. Sein Leben stand mehrfach auf dem Spiel. Auch seine Freunde hatten den Feuerofen überstanden und Könige waren gekommen und gegangen, Dynastien waren beendet worden. Letzte Woche haben wir über das Mene-Tekel eine Predigt gehört und was das Ende von Belsazar bedeutet hat. Ende des Babylonischen Reiches. Und dann kommt Darius, der König der Meder, und Daniel sticht wieder hervor und er wird einer der Statthalter. Seine Gegner haben dann eine List angewandt, weil Daniel so gut war, dass die anderen ihn weghaben wollten. Das ist diese klassische Haltung aus der Transaktionsanalyse. Ich bin okay und du bist nicht okay. Daniel, den wollen wir weghaben. Der ist uns zu gefährlich. Ich bin okay und du bist nicht okay. Und sie haben eine List angewandt, dass der König doch eine Gesetzesverordnung erlassen soll, dass wer innerhalb von 30 Tagen etwas von einem anderen Gott oder Menschen erbittet, außer von dir, lieber Darius, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Also da, wo der Absolutheitsanspruch menschlicher Macht in Frage gestellt wird, bezahlst du mit dem Leben. Und da steht Daniel da im Konflikt. Daniel als Jude hat das Gebot, Gott ist mein Gott und ich werde keine anderen Götter neben mir dulden. Die Konfrontation mit dem ersten wichtigsten Gebot, und in diesem Gebot sind alle Gebote subsumiert, die dann auch folgen, die auch dann in die zwischenmenschliche Ethik hineinreicht. Wenn Gott dein Gott ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Miteinander, wie du mit anderen Menschen umgehst und so weiter und so fort. Und das steht hier in Frage. Daniel hat sich an dieses Gesetz nicht gehalten. Und seine Kollegen haben ihn denunziert, haben ihn in diese Löwengrube hineinwerfen lassen. Und ich will schon mal einen Vers vorwegnehmen, den ich spannend finde. In Daniel 6, Vers 18, da heißt es, als Daniel in diese Löwengrube hineingeworfen wurde, da brachten sie einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit einem eigenen Ring und dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Achtet mal, behaltet das mal im Hinterkopf. Da wird ein Stein auf eine Grube gerollt. Der wird versiegelt. Und das bedeutet, da kann menschlich gesehen nichts mehr passieren. Und ich will das schon mal vorwegnehmen und einen Bogen schlagen in die paar hundert Jahre später. Da wird ein anderer Stein gerollt vor ein Loch. Und da stehen römische Soldaten davor. Es sind viele Parallelen in diesem Text. Daniel ist der Held dieser Geschichte, mit dem wir uns gerne identifizieren. Er hat Gott so vertraut und dann hat er die Löwengrube überlebt. Halleluja! Wie wunderbar! Diese todsichere Situation. Aber diese Geschichte kann einen auch in die Verzweiflung führen, wenn man in einer Situation steckt, wo man Gottes Hilfe unbedingt braucht und sie erbittet und erfleht und sie nicht eintritt. Wo Gott eben nicht so wirkt, wie man sich das vielleicht denkt und man sich in der Rolle von Daniel fühlt. Ich habe doch Gott vertraut, ich habe doch gebetet, ich habe doch alles gemacht. Wenn man denkt, die Moral von der Geschichte ist, ich muss nur Gott vertrauen und mir wird es immer nur sicher und gut gehen. Was ist, wenn das dann nicht klappt? Daniel ist ja ein Mutmacherbuch. Es soll Mut machen. Es ist eines der jüngsten Bücher im Alten Testament. Und hat in der jüdischen Kultur eine Widerstandskraft hervorgerufen, die sich auch in das Christentum mit hineingerettet hat. Zum Beispiel im Hebräerbrief, wo der Glaube betont wird, in Vers 33, diese haben durch den Glauben Königreiche bezogen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Der Hebräerbrief hat hier eine Liste von absoluten Glaubenshelden. Und da kommt das unter anderem auch vor. Daniel. Wenn man da aber weiterliest, heißt es dann, gab auch viele Leute, die zersägt worden sind, die ihr Leben gelassen haben, wo man schon merkt, meine Theologie, ich muss nur Gott vertrauen, dann wird alles toll, kommt hier an ein Ende. Und dennoch hat Daniel eine innere Kraft gehabt, von der Generationen von Christen und von Juden partizipiert haben, wo sie sich daran festgehalten haben und gesagt, okay, wenn der das kann, wenn Gottes Wort mich so anspricht, dann kann ich jetzt auch stehen zu dem, was meine Überzeugung ist. Egal, was es mich kostet. Egal, was mir da entgegenkommt. Und es gibt zu diesem Daniel-Text sehr, sehr, sehr viele Auslegungen. Außer die eben zitierte, die ich persönlich, wie ihr schon merkt, nicht besonders stichhaltig finde. Vertraue nur Gott und alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, das will uns dieser Text nicht sagen. Weil er schon mit der Wahrheit und mit der Realität in Konflikt gerät. Weil viele, viele Christen sind in den Tod gegangen, obwohl sie Gott vertraut haben. Aber das eine, was dieser Text sagt, meines Erachtens, wenn du mit Löwen in deinem Leben konfrontiert wirst, ist Gott der sichere Bezugspunkt. Und das werde ich gleich an einigen Stellen deutlich machen. Was passiert also in dieser Geschichte? Ich steige mal in Vers 4 ein. Also Darius ist König geworden, der König der Meder, und jetzt ab Vers 4. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden auch keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Hier wird erst einmal etwas beschrieben über den Charakter von Daniel. Daniel war schon alt an Jahren. Und er hat einen Charakter, einen exzellenten Charakter entwickelt. Und dann geht der Text weiter. Es wird deutlich, dass eben seine Feinde dieses Gesetz erlassen, was bei Nichtbeachtung die Todesstrafe zur Folge hat. Und dann springen wir mal in Vers 11. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Hier lernen wir etwas über die Beziehung zu Gott, die Daniel gepflegt hat. Sein geistliches Leben. Nach außen war er ein erfolgreicher politischer Beamter. Hier lernen wir etwas über sein Innenleben, woher er seine geistliche Kraft hatte. Er betet dreimal täglich und er betet in Richtung Jerusalem, was eine ganz besondere Ausrichtung ist. Dazu werde ich gleich noch einiges sagen. Dann geht es weiter, wie es kommen musste. Daniel wird in die Löwengrube geworfen und es wird ein Stein auf diese Grube gelegt. Keine Chance, dass er es überlebt. Überhaupt keine Chance. Hungrige Löwenmäuler, da kannst du 2-3 Mal im Kreis rennen vielleicht, aber dann ist Schluss. Du bist im Tunnel, wo willst du hin? Mit einem weißen Pudel kann man sich vielleicht noch anlegen. Habe ich geschafft als 10-Jähriger, aber ich lebe noch. Der Pudel nicht. Nein, aber ist altersbedingt gestorben. Ich habe ihm nachher, nein, na gut, ich alle Tierliebhaber, ach, was habe ich jetzt hier gesagt? Wir kommen jetzt an den Punkt, wo spannend wird. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon von Weitem: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Daniel antwortete ihm: Lang lebe der König. Mein Gott sandte einen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Daraufhin befahl der König, die Männer, die Daniel verleumdet hatten, herbringen zu lassen und ließ sie zusammen mit ihren Frauen und Kindern in die Löwengrube werfen. Die Löwen stürzten sich auf sie und zermalmten ihre Knochen, bevor sie noch den Boden der Grube berührten. Ich möchte 3 Aspekte aus diesem Text mit euch anschauen. Einmal den Charakter Daniels, dann die Beziehung zu Gott von Daniel und dann die Bedeutung der Löwen. Daniel hatte also diesen Charakter, der war nicht korrupt. Man hat versucht, ihm irgendetwas anzuhängen. Der war fleißig, der war gewissenhaft, der hat echt alles gegeben. Man konnte ihm nichts nachweisen. Er hatte eine Haltung von Exzellenz. Und das war das, was Jeremia seinem Volk mitgegeben hatte, dass wenn sie in die Sklaverei gehen sollten, sollten sie dort Häuser bauen. Jeremia 29. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne und Frauen und gebt euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Jeremia sagt hier also seinem Volk 3 Dinge im Auftrag Gottes. Und Daniel hat das umgesetzt. Lasst euch auf die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Lage ein. Nicht ab, sondern abgrenzen, wollen wir nichts mit zu tun haben, wir machen unser eigenes Ghetto, sondern mittendrin. Da ist der Auftrag. Seid mittendrin. Das Zweite allerdings, behaltet eure Identität als Volk Gottes. Lasst euch nicht assimilieren, lasst euch nicht mit hineinnehmen in den Sog, der von dieser Kultur ausgeht. Bleibt standhaft im Glauben. Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, heißt das so schön im Neuen Testament. Und dann der dritte Punkt, arbeitet für den Frieden und Wohlstand im Land, wo ihr wohnt. Setzt euch ein für Frieden und Wohlstand in dem Land. Und diese drei Haltungen findest du bei ihm, bei Daniel. Das ist keiner, der sich raushält, sondern der sich absolut einsetzt. Der hat immer wieder sich in seiner Kultur eingesetzt. Und das ist etwas, was Strahlcharakter hat, was Strahlkraft entwickelt hat. Licht und Salz zu sein in einer Welt, die dunkel und finster ist. Wo die Leute sagen, wow, Wahnsinn, wir können ihm nichts anhängen. Das sagt etwas von jemandem, der eine Beziehung zu Gott gelebt hat, über Jahrzehnte hinweg. Und andere Leute haben diese Leuchtkraft wahrgenommen. Steht gewissermaßen ein Heiliger vor uns, wo Leute schon überlegen, wo können wir ihm ein Messer in den Rücken rammen? Wie können wir ihn fertig machen? Was können wir machen, um ihn zu fällen? Und steht einer, der ist integer. Der zweite Punkt ist eben das, wo es herkommt, nämlich aus der Beziehung zu Gott. Viele haben Parallelen zu König David gesehen, der im Psalm 55, Vers 18 betet, einem Psalm, wo David klagt über seine Feinde, die sich mir in den Weg gestellt haben, und sagt, ich will zu Gott rufen und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. Also hier ist jemand, der eine Gebetshaltung kultiviert hat, dreimal täglich. Mir reicht es nicht, wenn ich einmal morgens 5 Minuten gebetet habe, sondern ich muss es dreimal am Tag machen, damit mein Geist stark genug bleibt, um den Widerständen etwas von außen kommen, etwas entgegensetzen zu können. Das finde ich vorbildlich. Fasziniert mich. Und dann lesen wir davon etwas, dass er sich Richtung Jerusalem ausgerichtet hat in seiner Gebetshaltung. Jerusalem war der Ort der Hoffnung. Da wollen wir mal wieder zurück. Da kommen wir her. Da gehören wir hin. Wir sind nicht an dem Ort, wo wir sein sollten, sondern wir richten uns aus nach Jerusalem. Das ist die Gebetsrichtung, auch heute noch. Gebetsrichtung Richtung Israel. Das heißt, wenn du im Westen bist, dann nach Osten. Wenn du in Israel bist, dann beten wir Richtung Jerusalem. Wenn du in Jerusalem bist, dann in Richtung Tempelberg. Und wenn man sich über die Richtung im Unklaren ist, dann soll man sein Herz dem Vater im Himmel zuwenden. Also, wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich in meiner ganzen Identität, mit meiner ganzen Existenz hin? In dieses Haus, was zwar einen schönen Ausblick hat, ich habe einen tollen Job, alles super, klasse. Nein, ich bin geschaffen für Jerusalem. Jerusalem deutet die Sehnsucht an, wo sich alle Juden hin verzehrt haben. Psalm 137, da heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Zion ist der Berg dort. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie können wir des Herrn Lied singen im fremden Lande, heißt es dort. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Das ist dieser Schmerz und diese Sehnsucht nach Jerusalem. Der Ort der Identität, dieser Sehnsucht, so Ort für das Volk Gottes. Und für uns als neutestamentliche Christen gibt es auch einen Sehnsuchtsort. Der hat auch etwas mit Jerusalem zu tun. Der wird in der Offenbarung wird er am Ende der Offenbarung so wunderbar bezeichnet, so wunderbar uns vor die Augen gemalt. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Liebe Schwestern und Brüder, wohin richten wir uns im Gebet immer wieder aus? Wenn uns die Nachrichten Angst machen, wenn uns die Diagnosen von Ärzten Angst machen, wenn uns die Aussagen aus der Familie Angst machen, wenn uns irgendwelche Zeitungsartikel Angst machen, wohin richten wir uns innerlich aus? Auf das, was da vor Augen ist? Für Daniel war der Tod vor Augen, ganz klar. Mit Brief und Siegel. Wenn du mich jetzt nicht anbetest, wirst du in die Löwengrube geworfen werden. Daniel hat sich trotzdem hingekniet und hat Gott, seine Ausrichtung auf Gott gehabt. Dreimal am Tag. Nicht davon abbringen lassen. Richtung Jerusalem. Das ist der Ort meiner Hoffnung. Das ist der Ort meiner Identität. Liebe Schwestern und Brüder, wo haben wir unser Herz verankert? In der Zukunft. Da kann uns Leid und alles Mögliche entgegenstehen. Wo können wir unser Herz verankern, um standhaft bleiben zu können in Herausforderungen? Das ist ja das Thema unserer ganzen Predigtreihe. Diese Ausrichtung, es wird einen neuen Himmel geben, es wird eine neue Erde geben und Gott wird bei uns wohnen. Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, aber nicht erst dann irgendwann einmal, sondern auch schon jetzt und hier. Die Ewigkeit beginnt nicht irgendwann in der Zukunft, sondern heute. In dir, wenn Christus in dir Gestalt gewinnt, wenn du neues Leben bekommen hast, lebt der Heilige Geist in dir. Das ist die innere Ausrichtung auf den Vater im Himmel, auf Christus und auf die Zukunft, auf die wir zugehen. Mein Körper kann zerschlagen werden, meine Seele kann zerschlagen werden, aber mein Geist bleibt an Christus fest. Und ich weiß nicht, was noch vor mir liegt, welches Leid mir noch entgegensteht. Und ich rufe auch nicht Halleluja oder was weiß ich, was man da als Christ manchmal so von sich gibt, wenn man dann sagt, ja, wir müssen nur bekennen und alles Mögliche. Alles gut und schön. Es gibt Leid, es gibt Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß. Aber es gibt eben auch das noch mehr. Diese Ausrichtung, dieser Blick nach vorne, der hier bei Daniel zum Tragen kommt. Darum wird er der Held. Darum ist er der Held in unserer Geschichte. Weil er diesen starken Willen hat, nicht seine gute Erziehung oder seine guten Gene, sondern seine Beziehung zu Christus, der hier noch vor seiner Inkarnation gewissermaßen, also ich glaube, dass er auch dort schon eine Beziehung zu Christus, dem dreieinigen Gott, gelebt hat, in einer vielleicht nicht so bewussten Form, aber an den dreieinigen Gott hat Daniel sich gewandt. Daniel war stark, weil er eine starke Beziehung zu seinem Gott hatte. Die äußeren Umstände waren lebensbedrohlich, die Löwen warten. Und bei Schadrach, Meschach und Abednego das Feuer wartet. Aber im Gebet hat er eine innere Widerstandskraft entwickelt. Die sagt, ja, alles da, alles richtig. Alles in Ordnung. Und dennoch habe ich eine innere Ausrichtung auf Gott. Dennoch habe ich einen Hoffnungsort, Jerusalem. Und für uns Christen ist es dieses neue Jerusalem, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Leid mehr gibt und wo es keinen Tod mehr gibt. Ist das eine Hoffnung? Das ist eine Hoffnung, wo man sagen kann, okay, dennoch halte ich fest an dir. Dennoch mache ich mich fest in der Zukunft bei dir, Gott. Das hat Daniel stark gemacht. Und das kann auch dich stark machen und mich stark machen. Diese Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater, zu Christus, den er gesandt hat und zum Heiligen Geist, der in mir lebt. Und in dieser Kraft immer wieder mich auszurichten. Erst einmal auf Gott, dann auf meine Geschwister in der Gemeinde, dann auch auf die Welt, in die ich hineingestellt bin und auch in der Beziehung zu mir selbst. Wenn wir dann jetzt auf die Löwen schauen, mit denen wir es hier zu tun haben, Wie gesagt, viele sagen, schau dir diese Geschichte an. Gott schloss den Löwen das Maul zu. Und wenn du guten Charakter hast und gerecht vor Gott lebst, dann wird Gott sich um dich kümmern. Die Moral von der Geschichte, wenn du wirklich vertraust, wird Gott es nicht zulassen, dass dir was Schlimmes passiert. Und ich glaube, dass diese Auslegung nicht stimmt. Denn viele Christen sind ab der Mitte des ersten Jahrhunderts in die Arenen in Rom gegangen und in den großen römischen Städten und sind dort tausendfach vor die Löwen geworfen worden. Als Rom im Jahre 64 nach Christus brannte, schob Kaiser Nero die Schuld auf die Christen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet, was teilweise das Geschick der unschuldigen Verurteilten war. Er schreibt, noch im Tode wurden sie verspottet, indem man sie in Tierfelle einnähte und von Hunden zerreißen ließ. 150 Jahre später, Tertullian schreibt, wenn der Tiber bis an die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldflure steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot gibt, wenn es eine Seuche gibt, sogleich hört man das Geschrei, die Christen vor die Löwen. Die Christen vor die Löwen, das war damals gang und gäbe. Es gab schlechtes Wetter, es gab keine gute Ernte. Irgendeinen Sündenbock brauchen wir doch bitte. Okay, die Christen ab vor die Löwen. Und sie sind dort zermalmt worden, ganze Familien. Deswegen glaube ich, dass es andere Auslegungen geben muss, weil die Christen damals schon in dieser inneren Haltung reingegangen sind. Ich glaube an diesen Gott, ich glaube an dieses neue Jerusalem. Und das hier werden wir es auch schaffen. Weil da war nämlich einer noch viel unschuldiger als Daniel, noch viel perfekter als Daniel. Und da komme ich zu dieser Parallele. Der wurde auch zu Unrecht angeklagt. Aber er wurde nicht verschont. Er wurde von einem römischen Exekutionskommando zerfetzt. Und man drückte ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Und er starb elendig an einem Kreuz. Wie bei Daniel ist er in ein Grab hineingeworfen worden und ein Stein ist davor gerollt worden. Und dieses Stein und die Soldaten davor machen deutlich, hier ist menschlich gesehen nichts mehr zu machen. Hier ist menschlich gesehen nichts mehr, kann nichts mehr passieren, menschlich gesehen. Die Leute waren damals nicht dumm und wir sind heute auch nicht dumm. Hier muss es ein Wunder geben. Und dieses Wunder gab es. Was sind also die besseren Antworten? Ich möchte euch vier anbieten. Die Löwen als Symbol für Angst und Leid. Die Löwengrube war ein Ort, der Angst und der Schrecken bedeutet. Wie lange kann man es in so einer Höhle wohl aushalten? Wenn man da in diesen tiefen, dunklen Tunnel hineingeworfen wird, wo es keine Orientierung mehr geht. Man weiß nicht, was auf einen zukommen wird, außer es wird grausam werden. Menschen, die Angst haben, verhalten sich einfach anders als Menschen, die keine Angst haben, die sich sicher fühlen. Und das kann in zwei Richtungen gehen. Erstmal diese Angst in mir, da ist jemand oder etwas, das bringt mich in Gefahr und will mir wehtun. Und das Zweite ist, jemand will mich ausschalten oder mich fertig machen, mir das Leben bedrohen. Ich bin bedroht und fürchte ein gewaltsames Ende. Und es ist immer das gleiche Reaktionsmuster. Flucht oder Angriff. Gut, bei Löwen macht Angriff wenig Sinn. Würde ich mal so sagen. Und Flucht? Tja, vielleicht schaffst du zwei Runden in der Löwengrube. Jetzt ist es sicherlich so, dass das Reaktionsmuster bei echten Löwen angemessen ist, aber wir neigen als Menschen auch an anderen Stellen dazu, diese Reaktionsmuster zu zeigen. Ein schwieriges Gespräch, ein bestimmter Vorfall, eine Kritik, ein unerwünschtes Ereignis. Wir reagieren intuitiv und merken vielleicht erst viel später, dass wir überreagiert haben. Und dann sich bewusst zu machen, hey Mann, ich habe nicht einen Geist der Furcht bekommen von Gott, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und sich hinzugeben und sagen, Gott, erfüll mich neu mit diesem Geist. Das heißt, ich brauche eine Perspektive, die Gott mir schenken muss. Gott, wo steckst denn du eigentlich in diesem ganzen Ding drin? In diesen Umständen, in die du mich hineingeführt hast. Du mutest mir hier etwas zu. Das heißt aber doch auch, dass du etwas mit mir vorhast in dieser Situation. Was willst du mich lehren? Willst du mich formen, Gott? Der Apostel Paulus weiß davon, ein Lied zu singen. Ein Leidenslied. Dreimal hatte er gebeten, dass der Pfahl im Fleisch, was auch immer das war, es wird im 2. Korintherbrief beschrieben, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte. Also einige Ausleger sagen, es war ein körperlicher Schmerz, ein seelischer Schmerz, was weiß ich. Auf alle Fälle tat es ihm weh. Das Bild ist ja schon dramatisch, einen Pfahl im Fleisch zu haben. Autsch. Und Paulus geht zu Gott und sagt, Gott, bitte, nimm das weg. Es war ein Engel Satans. Ja, also auch nicht ein Engel des Herrn. Und Gott sagt, nee, lieber Paulus, das machen wir diesmal anders. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Dreimal. Und Paulus hatte das erlebt, er hatte Wunder erlebt, er hatte Totenauferweckung erlebt. Also an seinem mangelnden Glauben lag es nicht. Und er musste das aushalten. Dass es sich an der Gnade Gottes genügen lässt. In dieser Situation die Frage, was ist meine Aufgabe, jetzt hier Gott zu vertrauen? Gott lädt mich ein, mit all meinen Anspannungen und meiner Angst zu ihm zu kommen. Und sagt Gott, da sind Löwen. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bring dir meine ganze Angst, Gott. Ich bring dir die Angst um meine Familie. Ich bring dir die Angst um meine Gesundheit. Ich bring dir die Angst um meine Versorgung. Ich bring dir die Angst um meine Arbeitsstelle. Ich bring dir die ganze Angst, Gott. Ich bring dir die Angst um meine Zukunft. Gott, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Wer vertraut, der lässt los. Wer Gott vertraut, dass er jeden Weg mitgeht, der kann sicher sein, dass Gott auch zu jedem Schritt Kraft gibt. Ein weiterer Punkt. Auch im Angesicht von solchen Löwen, jetzt im übertragenen Sinne, habe ich noch die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu reagieren. Was mir da auch entgegenkommt, was ich nicht beeinflussen kann zum Beispiel, ich kann mich trotzdem verhalten. Ich kann meine Haltung dazu überprüfen. Was gibt es für Chancen in dieser Situation? Jetzt nicht bei echten Löwen, wenn Gott sie ihnen das mal auch nicht zuhält. Aber das hat er ja tatsächlich getan. Welche Korrekturen oder Anpassungen meinerseits könnten aufgrund meiner Werte und Lebensziele sich aufdrängen? Ist vielleicht eine berufliche Neuorientierung dran? Oder dass ich mich von destruktiven Menschen distanziere und sage, nein, es gibt Menschen, die distanziere ich aus meinem Leben oder die entferne ich aus meinem Leben. Klare Grenzen zu setzen, sagen, hier passe ich auf in Zukunft. Das könnte eine Auslegung sein, die den einen oder anderen vielleicht helfen kann. Die zweite Auslegung, die ich anbieten möchte, ist, das Brüllen des Löwen ist für einen Juden im alttestamentlichen Kontext ein Bild für das Gericht Gottes. Wenn Gott Gericht angedroht hat, dann wird es häufig in diesen Bildern beschrieben von einem Löwen, der brüllt. Bei Amos zum Beispiel. Amos ist ein Prophet im Alten Testament und er hat eine Botschaft, eine Gerichtsbotschaft, weil das Volk sich in Ungerechtigkeit und Gewalt ergeben hat. In Amos 1, Vers 2, da heißt es, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und die Kamele oben und der Kamel oben verdorren wird. Kamel ist ein Berg und Kamele, egal, ihr habt das verstanden. Oder Amos 3, Vers 8, der Löwe brüllt, wer soll sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Wenn Gott spricht und Gericht androht, hat das Volk gezittert. Also hier dieses Bild von dieser Gerichtsbotschaft Gottes. Im Psalm 22, also den Psalm, den Jesus am Kreuz betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt es an einer Stelle vor, in Vers 14, ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Diese Szene aus dem Psalm 22, die sich im Leben von Jesu, besonders in seiner Kreuzigung und Hinrichtung, dann verdeutlicht. Er, der das Gericht Gottes auf sich zieht, der hineingeht in die Löwengrube für dich und für mich und mit den Löwen, diesem Brüllen des Löwen an seinem eigenen Körper auf sich zieht. Wenn du also konfrontiert wirst mit deiner Schuld und mit deiner Ungerechtigkeit und gewissermaßen der Zorn Gottes auf dich zukommt wie ein brüllender Löwe, das kann passieren durch das Gesetz Gottes, sagt der Römerbrief. Wenn du das Gesetz Gottes verstanden hast und sagst, habe ich alles eingehalten, habe ich alles gemacht, dann hast du schon gelogen. Und wenn du Gottes Gesetz überhaupt nicht kennst, dann hat Gott dir ein Gewissen gegeben, sagt der Römerbrief. Und sag mir mal einmal, hast du immer mit deinem Gewissen, wirst du immer d'accord? Das ist der Maßstab, an dem wir gemessen werden. Gott ist gerecht, aber wir sind nicht so gerecht und heilig, wie Gott es von uns verlangt. Weil die Sünde hineingekommen ist in unser Leben. Die Trennung von Gott ist hineingekommen in unser Leben. Das betrifft jeden Menschen. Und wenn du dann dieses Brüllen hörst von vorne, dann kannst du dich an den anderen Daniel wenden und sagen, Jesus, du bist für mich in diese Höhle hineingegangen und hast die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt. Und wenn dir dann deine Schuld entgegenkommt, wenn dir dein schlechtes Gewissen entgegenkommt, wenn dir das Gesetz Gottes entgegenkommt, kannst du sagen, stopp, Satan, wenn du versuchst, mich hier wieder anzugreifen mit diesem schlechten Gewissen. Christus hat den Sieg errungen. Er hat die Gerechtigkeit für mich wiederhergestellt. Christus hat dem Zorn Gottes Genüge getan. Ich kann vor dieser Angst stehen bleiben. Die Angst muss weichen von mir, weil Christus da war. Für mich und für dich. Und wenn ich noch so ungerecht gewesen bin, noch so viele Sachen falsch gemacht habe, und es absolut gerecht wäre, wenn Gottes Zorn über meinem Leben brüllt wie ein Löwe. Jan, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und ich ein schlechtes Gewissen habe und denke so, Gott, was habe ich gemacht? Und dann der Heilige Geist, den Christus mir vor die Augen malt. Und ich weiß, Christus hat dem Löwen das Maul zugehalten und mir seine Gerechtigkeit angezogen. Das Kleid seiner Gerechtigkeit angezogen. Ich zitiere aus einem Kommentar. Mehr als Daniel war Jesus vollkommen und perfekt. Mehr als Daniel wurde er ohne Grund zu Tode verurteilt. Sein Richter Pilatus wurde ebenso wie der Richter Daniels durch den Neid und die Eifersucht anderer dazu verleitet, ein ungerechtes Urteil zu sprechen. Wie Daniels Grab versiegelt wurde, wurde das Grab des Herrn versiegelt. Und so wie Daniel lebend aus seinem vermeintlichen Grab ans Tageslicht kam, ist der Herr Jesus tatsächlich aus dem Grab auferstanden. Anders als Daniel musste er jedoch tatsächlich durch den Tod gehen. Und das hat er für dich und für mich gemacht. Da komme ich ins Staunen. Ich weiß nicht, wie so deine Geschichte ist. So, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich sagen würde, also da habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gewusst, ich habe verkackt. Und wenn ich damit hätte weiterleben müssen, dann wäre ich garantiert daran zugrunde gegangen. Und ich habe Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, wenn diese Botschaft von Jesus mal jemand vorher gehört hätte, hätte er sich vielleicht nicht das Leben genommen. Leute gehen daran zugrunde an ihrem schlechten Gewissen. Das ist die frohe Botschaft von dem anderen Daniel, der hineingegangen ist in die Löwengrube. Eine dritte Antwort, was die Löwen sind, aus der neutestamentlichen Perspektive, mit der Brille des Petrus, wo er sagt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Satan selbst wird in der Bibel als Löwe beschrieben, aus neutestamentlicher Perspektive. Der brüllt, der versucht, uns Angst zu machen, der versucht, uns aus der Herde herauszutreiben. Ich weiß ja nicht, ich war noch nie in Afrika und habe mir das mal angeschaut, aber so Dokumentationen hat der eine oder andere vielleicht von euch auch schon mal gesehen. Wenn Löwen jagen, wen jagen sie? Immer den Schwachen. Wenn da so eine Herde von großen, fetten Kühen steht, die sich dann positionieren und die dann ausstoßen nach hinten, dann sieht ein Löwe auch ganz schön beschissen aus, wenn er so einen Huf in die Fresse gekriegt hat. Die suchen sich das Schwache, das Kranke. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch als Gläubige zusammenbleiben, dass wir sagen, okay, hier haben wir einen Feind und das ist nicht mein Bruder, meine Schwester, sondern das ist Satan, der hier uns anbrüllt und versucht, jemanden aus dieser Menge herauszureißen. Und wir stehen zusammen im Gebet, wir stehen zusammen im Kampf und sagen, komm doch her, komm doch her. Dann kriegst du Gottes Wort als Fußtritt. Satan, der brüllende Löwe. Und wir stehen nicht aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Charakterstärke oder was ist unserer Willensstärke, sondern wir stehen im Glauben an Christus, der am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und auch in dir, lieber Bruder, liebe Schwester. Ich sehe Christus in dir und du hoffentlich auch in mir, auch wenn ich meine Fehler und meine Macken habe. Im neuen Jerusalem willst du die nicht mehr erkennen. Und ich deine hoffentlich auch nicht. Paulus drückt es noch an anderer Stelle mal aus dem 2. Timotheus 4, wo er an Timotheus schreibt, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hören sollten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Hier sagt er, ich wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen. Also er stand vor einem Verhör und Gott hat ihm Kraft gegeben, diesen bösen Menschen, die ihn angreifen wollten, zu widerstehen. Also ganz praktisch. Ich muss mal ganz kurz hier. Ich habe eine Männergrippe, wisst ihr. Ja, ich werde euch heute auch nicht die Hand geben, hinten, weil ich ganz schwer krank bin. Ja. Vielen Dank für euer Mitleid. Der vierte Punkt, wie man diese Löwen deuten kann, ist ein Bild der Hoffnung. Ein Hoffnungsbild. Das Verhältnis von Tier und Mensch ist gestört. Im Normalfall ist es nämlich so, wenn du in diese Löwengrube hineinkommst, dann hast du einen Feind und bist danach tot. Das ist ein Problem seit dem Sündenfall. Da gibt es eine Feindschaft zwischen Tier und Mensch. Die wilden Tiere sind eine Bedrohung für das Leben. Aber in der zukünftigen Heilszeit wird es ein zukünftiges, friedvolles Miteinander geben. Der Prophet Jesaja deutet das an in Jesaja 11, wo es ein Bild auf Jesus ist. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus dem Wurzeln Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Vers 6 heißt dann weiter, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden und ihre Jungen beieinander. Und Löwen werden Stroh fressen wie Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Das ist ein Bild der Zukunft, wenn das Friedenreich Gottes kommen wird. Und das hat Daniel hier schon mal vorher erleben dürfen. Die Tiere, die ihn eigentlich umbringen sollten, waren nette Pussycats. Ich stelle mir das so vor, Daniel hat sich hingelegt, hey, du Löwe mit dem schönsten Fell, leg dich mal hin, ich lege mich auf dein Fell, dass ich gut schlafen kann. Oder auf die Tatze draufgelegt oder irgend sowas. Die haben eine gute Nacht gehabt da zusammen. Warmes Fell. Das ist ein Bild der zukünftigen Welt, wo diese Begegnung nicht mehr eine Begegnung auf Leben und Tod ist. Sondern die wilden Tiere sind Weggefährten, mit denen wir zusammen das Leben teilen. Das ist ein Bild der Hoffnung. Ein Bild der Zukunft. Wenn Christus diese ganze Welt zu seinem Ziel geführt hat. Und wir leben als Christen in dieser Spannung von noch nicht jetzt und also von Vollendung und jetzt noch nicht ganz da. Mir fehlen jetzt gerade die Worte dazu. Also da gibt es eine theologische Formulierung, die mir jetzt nicht aufspannt. Der eschatologische Vorbehalt, das ist das ganz spezielle Wort, aber schon jetzt und noch nicht, glaube ich, ne? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Diese Welt ist noch nicht vollendet. Diese Welt ist noch nicht angekommen. Aber wir leben darauf hin. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und so in diese innere Haltung vor Gott zu kommen. Sagen, Gott, wo möchte ich jetzt für mich heute einen Schritt gehen? Auf dich zu. Habe ich mich vielleicht von der Welt distanziert? Habe ich gesagt, ich muss mich abgrenzen? Dann lass dich doch neu von diesem Jeremia-Wort ermutigen und ermahnen. Geh hinein, such das Beste für diese Stadt. Such Frieden für Oldenburg, such Frieden für Deutschland. Bring dich ein mit deinem ganzen Leben in deinem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und führe kein frommes Eremitenleben in der Abgrenzung. Es kann sein, dass du neu ermutigt bist. Dann Gott, ich möchte mich herausfordern lassen, wieder neu dich im Gebet zu suchen und es mir zu einer täglichen Gewohnheit zu machen. Wie Medizin. Dreimal täglich dich zu suchen, damit ich den Widrigkeiten meines Lebens standhalten kann. Und vielleicht bist du auch jemand, der mit diesen Bildern von den Löwen etwas anfangen kann. Wenn du dem Leid und der Angst in die Augen schaust und sagen kannst, okay, da ist jemand da, der wird dieser Angst und diesem Leid das Maul zuhalten, weil er stärker ist, weil er der König der Könige ist. Und ich gehe in diese Situation nicht allein hinein. Oder wenn du sagst, mein Gewissen brüllt so laut und ich weiß, was ich verkackt habe. Und dann gehst du zu Christus und sagst, Jesus, du bist doch für mich da gewesen. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünde. Oder dass du dich einfach festmachst in der Zukunft, in diesem Ort der Sehnsucht, diesem neuen Jerusalem, wo der Löwe Gras frisst und das Kind am Loch der Otter spielt. Und ich möchte einfach fragen, ob heute vielleicht jemand da ist, der diese Erfahrung mit Christus noch nicht gemacht hat. Der sagt, okay, ich habe verstanden, weil ich vielleicht schon ein paar Mal in Gottesdiensten gewesen bin oder mich mit der Bibel auskenne oder wie auch immer, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er für mich hineingegangen ist in diese Löwengrube und mit dem Zorn Gottes gerungen hat und der Zorn Gottes hat ihn für mich vernichtet. Und damit ist aber auch gut. Deswegen brauche ich keine Angst mehr haben, wenn ich das für mich annehme. Und ich möchte Jesus bitten, dass er mich auch zu einem Kind Gottes macht. Ich möchte auch Teil von der Familie Gottes werden. Wir bleiben in dieser Haltung des Gebetes und vielleicht ist jemand da, der sagt, das möchte ich heute für mich festmachen.